Wer war im ersten Block noch nicht mit dabei? Okay, dann müssen wir uns doch nochmal vorstellen, so wie es aussieht. Ja, mein Name ist Daniel, Microsoft Premier Field Engineer, seit mehreren Jahren jetzt, hauptsächlich unterwegs für den ganzen ALM-Bereich, TFS, DevOps, Scrum, Agile, Kanban, also alles zur Prozessberatung. Und mein Kollege hier.
Genau, René Schumacher. Ebenfalls bei Microsoft Application Development Manager schimpfen wir uns das Gleiche. Also Berater für Softwareentwicklung, Prozessberater, Scrum-Trainer, solche Sachen.
Genau. Ja, im ersten Block haben wir ja vorher gerade DevOps gemacht bis zum Build-System, bis wir letztendlich die Software gebaut haben, bis das die fertig gewesen ist. Und natürlich ist dann oft immer die Geschichte, ja, wie rolle ich das Ganze jetzt aus? Und da stelle ich immer gerne die Frage bei Kunden, wie lange dauert es bei Ihnen, bis eine Software, bis eine Codeänderung, eine Zeile Code in der Produktion draußen ist? Was ist so die grundsätzliche Zeitdauer? Und meistens ist es immer der Fall, dass, wie gesagt, die Software zum Kunden rauskommen soll, in einer hohen Qualität, dass die valuable ist, dass die reliable ist, dass die immer wieder funktioniert. Und es ist so ein Continuous Flow. Und der Continuous Flow muss natürlich, sage ich jetzt mal, stattfinden in der Richtung, wenn ich die Frage stelle, kriege ich meistens immer zwei Antworten. Das eine ist sozusagen für Features, das andere ist für Bugfixes. Aber für Bugfixes wird dann meistens eine andere Zeitspanne angesetzt, weil das darf ja nicht so lange dauern. Wenn ich sowas meistens halt dann sehe, dann ist das eigentlich schon ein Problem. Der Punkt ist immer der, Business kommt natürlich um die Ecke, sagt, ich habe ein neues Produkt, das möchte ich gerne machen. Dann kommen die Developer, die implementieren 4 Wochen hier. Dann kommt natürlich das Testing-Team vielleicht noch mit dazu, die brauchen dann tendenziell meistens länger. Und dann kommt noch Operations mit dazu, die haben natürlich auch viel um die Ohren, die müssen natürlich auch viel Dokumente nochmal lesen, das ganze System erst nochmal aufsetzen, damit das Ganze natürlich genehmigt ist. Und dann kommt es irgendwann zum Kunden raus, so ist eigentlich der normale Value Stream vielleicht bei Ihnen oder haben es vielleicht auch schon mal selber gesehen. Wenn es dann um Probleme geht, dann gibt es diesen Fixed Value Stream, da wo letztendlich dann alle sich irgendwie zusammenroppen, wie es gerade geht, und versuchen, dieses Bugfix-Problem zu lösen. Und dann ist es meistens in 3 Tagen durch. Warum schaffen wir das nicht bei normalen Feature-Sets eigentlich auch? Wenn ich sowas sehe, denke ich mir jedes Mal wieder, wenn man das anders schneiden würde, man hat ja eh schon alle zusammengezogen, dann würde das ja funktionieren, aber das wird erstmal ignoriert. Der Punkt ist der, dass man sogenannte Value Delivery Teams baut. Also sprich, das Team selber ist cross-funktional, haben wir im ersten Block natürlich schon gehört. Das heißt, alle Skills sind da drin vorhanden. Das heißt, ich habe natürlich, ich sage jetzt mal, Tester mit drin, ich habe Developer mit drin, ich habe Operations-Leute mit drin und so weiter, die natürlich zu den Requirements auch Feedback liefern und genauso auch sagen, hey, habt ihr schon mal über das Monitoring nachgedacht, über das Logging nachgedacht und so weiter. Dass das Ganze natürlich auch später in der Produktion auch funktionieren kann. Und darin sollte man investieren, dass man solche großfunktionale Teams bekommt, dass nicht vielleicht, sage ich jetzt mal, diese kurze Zeitspanne, wie wir es vorher gehabt haben, bei Bugfixes, ist bei Features eher schwierig umzusetzen, aber zumindest in diesen Bereich investieren. Und das ist auch immer so eine strukturelle Geschichte. Es bringt nämlich gar nichts, wenn ich letztendlich, sage jetzt mal, Development und Operation zusammenstecke und sage, jetzt haben wir ein DevOps-Team. Vorher hatten wir ein Silo Devs und jetzt haben wir ein Silo Ops und dann haben wir auf einmal ein Silo DevOps. Was ist da der Mehrwert davon? Es bringt nichts. Es ist ein kultureller Mindset-Wechsel. Das heißt, alle müssen natürlich für Value zum Kunden gerade stehen. Sie müssen dafür da sein, dass die Software zum Kunden rausgeht. Jeder hat die gleiche Verantwortung. Genauso haben die Entwickler die Verantwortung auch zu testen und nicht irgendwie QA das Ganze rüberzuschmeißen. Weil wenn ich natürlich für das nicht belangt werde, was ich gerade produziere, dann ist mir das meistens egal. Und dann sage ich, ja, das macht QA da eben. Oder wenn ich eine Deadline habe, habe ich auch schon Kunden miterlebt, wo es dann geheißen hat, wir müssen die Deadline zum Beispiel jetzt halten. Ja, was macht der Developer, wenn ich eine QA-Abteilung habe? Ich checke einfach ein leeres, blankes Source-File ein. So, dann kommt QA um die Ecke, startet die Anwendung, bumm, funktioniert nicht. Ja, was habt ihr denn da programmiert? Ah, das ist ein Bug. Rechnet das in die Bugfix-Phase hinten dran rein. Funktioniert wunderbar. Wenn ich eine Deadline habe und eine QA habe, kann ich einfach sagen, ich checke einfach das File ein. Das ist natürlich jetzt böse gemeint in die Richtung, aber man könnte das machen.
Dazu vielleicht ganz kurz eine Anmerkung. Wir haben eben über Projekt versus Product oder Product over Project gesprochen. Ich nenne das immer die Projektlüge. Das ist nämlich tatsächlich Realität. Warum werden Projekte in Budget abgeschlossen? Weil sie irgendwann einfach für fertig erklärt werden. Ja, wir haben es alles geschafft. Alle Features sind da, Qualität gucken wir erstmal nicht drauf. Denn das Schöne ist, die Maintenance-Phase zählt nicht mehr zum Projekt. Wir belügen uns selbst und sagen, die Kosten des Projekts haben wir überschaubar gehalten. Was danach kommt, nach mir die Sinnflut.
Genau.
Und genau das versuchen wir bei Produkten nicht zu machen.
Genau, das ist natürlich eine gemeine Geschichte, wenn man sowas macht. Aber wie gesagt, es gibt die Realität und in der Realität ist meistens sehr, sehr grausam und da ist es schon passiert. Der Punkt ist natürlich hier, DevOps, das haben wir schon ein paar Mal gehört, die Mauer einzuschlagen zwischen den zwei Bereichen. Der Punkt ist immer der, wenn es ein Projektleiter zum Beispiel hört oder ein Manager, sag ich mal, auf unterem Level hört, sagt er so, ja, finde ich cool, gefällt mir, ich höre das den ganzen Tag hier drin, dann ist das natürlich super, aber ich kann es nicht verändern. Wer kann das Ganze verändern? Ist natürlich meistens Upper Management. Der Punkt ist immer der, wenn ich sowas einführe, egal ob jetzt DevOps, Agile, Scrum, Kammer, ist völlig egal. Wenn ich das einführe und ich mache das von unten nach oben, so Guerilla-mäßig, sieht man häufig, dann wird es irgendwann zwischendrin in den Ebenen verbrennen. Ich muss das, wenn dann von oben nach unten, sage ich jetzt mal, versuchen vorzuleben und versuchen auch den Leuten diese Freiheiten zu geben. Weil wenn ich von oben natürlich dann sage, ihr müsst jetzt aber unbedingt Test-Driven Development machen, dann werde ich immer Protestleute haben. Die natürlich sagen, nein, das will ich nicht haben und warum, wieso? Oder ich muss mit den Operations-Leuten zusammenarbeiten, die mag ich ja nicht. Oder die Operations-Leute sagen, die Developer, die produzieren nur Mist, mit denen mag ich nicht arbeiten. Das ist natürlich so eine Geschichte, das muss auf freiwilliger Basis entstehen. Wenn das nicht auf freiwilliger Basis entsteht, dann habe ich immer diese, sage ich jetzt mal, Knackpunkte und es wird nie gut gehen. Was macht man jetzt mit den Leuten, die letztendlich halt dann sich dagegen wehren? Das ist natürlich eine andere Geschichte. Es gibt natürlich mehrere Varianten, das heißt natürlich entweder den traditionellen Teil der Firma auslagern oder was die Amis dann... Ist nett formuliert, ja. Oder was die Amis dann gerne machen, ist natürlich hire and fire. Ist in Deutschland nicht ganz so einfach, ist natürlich klar. Aber das ist wirklich so eine Geschichte, wenn das sich nicht ändern lässt, dann muss man natürlich dafür vorgehen. Aber das ist halt immer so eine Geschichte. Wie gesagt, Zusammenführen der Bereiche muss man auf alle Fälle durchführen, aber nicht ein eigenes Team dafür gründen. Ein DevOps-Team oder sowas. Das bringt nichts, weil ich habe dann genauso ein Silo. Und dieses Silo wird dann noch schwerer zu knacken sein, weil da sind natürlich noch mehr Leute drin, die dann sagen, von draußen, das mache ich aber gar nicht. Und das ist so der Knackpunkt, was in der DevOps letztendlich steht. Es ist ein kultureller Mindset-Shift. Und das muss natürlich von den Managern vorgelebt werden. Jeder kennt Toyota Production System. Habt ihr doch alle schon ein paar Mal gehört, wenn es um Lean-Management geht und so weiter. Es ist zwar irgendwie so, wie so die Einhörner letztendlich, die da drüben herumlaufen und die machen das gut gemacht und das ist super, ist toll. Was die gemacht haben, ist letztendlich ganz, ganz easy. Jeder Manager ist auch ein Lehrer, ist auch ein Teacher. Er lebt das Ganze vor. Er ist nicht jemand, der wo nur, sag ich jetzt mal, hinter seinem Puls sitzt und die Zahlen im Auge behält, sondern er ist jemand, der geht wirklich raus zur Front, an die Line, wo letztendlich Business Value generiert wird. Damit er auch sieht, wo sind die Schmerzen, wo sind die Probleme, weil er ist der Einzige, der befähigt ist, den Leuten, sage ich jetzt mal, den, müssen wir jetzt sagen, den Stift zu geben, dass er letztendlich das Ganze halt verändern kann. Und das ist halt der Knackpunkt. Das muss man natürlich auch verändern in der Richtung. Weil ansonsten wird auch DevOps irgendwo scheitern, wie es in Scrum oder Agile oder so weiter auch immer der Fall ist. Das sind alles tolle Prozesse, alles super geil. Aber es bringt halt nichts, wenn letztendlich das Management nicht mitspielt.
Haben wir schon ein paar Mal gehört. Kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Es ist Agilität. DevOps ist de facto Agilität. Wir haben ganz viele Definitionen gehört von bei Neno und Carsten. Nein, Neno und Thomas war es, die gesagt haben, es ist Dev plus Ops, das ist Continuous Value Delivery und so weiter. Wenn man ganz platt zurückdenkt, dann ist es einfach die Übertragung der Dinge, die in der Agilität funktioniert haben, auf die Zusammenarbeit zwischen Dev und Ops. Das heißt, es ist ein Stück Agilität. Und wenn ich nicht agil werden will oder kann oder darf, dann habe ich ein Problem. Dann werde ich oft eben nicht DevOps werden. Denn genauso wie Guerilla Scrum, also von unten, nicht funktioniert, funktioniert auch Guerilla DevOps nicht. Irgendein Prozess wird dazwischen hauen.
Genau. Man hört dann immer zwei so Buzzwörter, Continuous Delivery, Continuous Deployment, wenn man jetzt Richtung Release geht. Das sind zwei schöne Buzzwörter. Das heißt natürlich auch, ich muss vorher natürlich Continuous Integration machen. Wir haben ja heute schon kurz über Continuous Integration gesprochen. Nochmal ganz kurz Ramp-up zu dem ganzen Thema Continuous Integration. Keine Feature Branches, eine Mainlinie, alles auf einer Mainlinie entwickeln. Wenn die Features nicht fertig sind, natürlich mit Feature Flagging ausschalten und natürlich halt danach dann das Ganze auch wieder ausrollen Richtung Produktion. Und Continuous Delivery, Continuous Deployment hat natürlich so seine Tücken und auf das gehen wir letztendlich jetzt ein.
Gerne. Die Frage ist erstmal, wer glaubt denn, dass ein Unterschied zwischen Continuous Delivery und Continuous Deployment ist? Ah, eine Handvoll. Okay. Der Rest denkt, es sei synonym. Das ist so der tatsächlich das, was man in der Realität sehr oft sieht. Ja, die meisten glauben, das ist das Gleiche. Continuous Delivery, Continuous Deployment. Und das kommt so ein bisschen aus der Idee, hier, das ist bei Software Deployments laut Forrester, sind die häufigsten Probleme. 40% menschliches Versagen, sage ich jetzt einfach mal. 30% liegt an der Softwarequalität. Dann haben wir äußere Umstände, ja, falsche Patches oder falsche Konfigurationen, sonst irgendwas. Das heißt, die meisten denken erstmal, wenn das besser werden soll, nehme ich den Menschen raus. Ich automatisiere. Und in der Session-Beschreibung bei uns steht, DevOps ist deutlich mehr als nur Automatisierung. Denn wenn ich automatisiere, bin ich in der Regel da, wo wir sagen, das ist Continuous Deployment. Ich drücke auf den Knopf und es landet in Produktion oder es landet irgendwo. Das kann ich aber nicht immer machen. Wir haben eben gesehen mit diesem Continuous Integration, wenn alles auf einem Branch ist und wenn ich zum Beispiel keine Feature Flex habe oder wenn ich andere Dinge habe, die mich daran hindern, dann kann ich nicht deployen, weil mein Code nicht ready ist zum Deployment. Und wenn ich es schaffe, den Code ready zu halten, dann praktiziere ich Continuous Delivery. Das heißt, Continuous Delivery ist eigentlich nur die Fähigkeit, permanent auslieferbar zu sein. Das umfasst relativ viel. Das umfasst, wenn wir es bis ins Ops treiben möchten, sowas wie Infrastructure as Code. Also sprich, es setzt sich niemand mehr an die Azure-Konsole, obwohl ich es gleich tun werde, und klickt die virtuelle Maschine zusammen. Sondern es gibt ein Template, was die virtuelle Maschine automatisiert erzeugt. Und es gibt ein Template, was die Maschine automatisiert konfiguriert. Und es gibt einen Automatismus, der die Software da draufbringt. Und diese Software ist immer, dank Feature Flex oder anderer Mechanismen, auslieferbar. Und sie hat nach Möglichkeit Metriken, um mir zu sagen, ob sie denn funktioniert oder nicht. Das heißt also, wir unterscheiden tatsächlich zwischen Continuous Delivery und Continuous Deployment. Und die Frage ist, warum wollen wir das denn? Jetzt werden diejenigen, die in der Diskussionsrunde waren oder auch in den diversen anderen DevOps-Sessions wahrscheinlich lachen, weil sie das schon mal gehört haben. Das ist so ein bisschen der klassische Weg. Und diese Dreiecke sind schon relativ klein. Wenn wir uns vorstellen, wir deployen einmal im Jahr, dann ist die Menge an Änderungen, die wir in diesem Deployment haben, extrem groß. Damit ist das Risiko für Fehler extrem groß. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendetwas schief geht, extrem groß. Ja, Murphy's Law, wenn irgendwas schief gehen kann, geht es auch schief. Je weniger ich in Produktion bringe, umso kleiner sind die Änderungen, umso kleiner, überschaubarer ist das Deployment, umso eher kann ich vielleicht zurückrollen oder Ähnliches. Das heißt also, unser Ziel ist es, die Release-Frequenz zu erhöhen. Ja, Microsoft spricht dann immer von der Cloud-Cadence. Klingt ganz toll, heißt nur, wir werden schneller. Und die Cloud ermöglicht uns das, weil wir in der Cloud eben nicht mehr auf Bereitstellung von Ressourcen warten müssen oder Ähnliches. Aber das Ziel ist tatsächlich immer, das Release kontinuierlicher, schneller, früher zum Kunden zu bringen, weil nur wenn ich das mache, bekomme ich immer ein Stückchen Feedback, ein Stückchen Feedback, ein Stückchen Feedback. Und dann sind wir wieder bei der Planungsgeschichte. Ich plane nicht zu Beginn und hoffe am Ende, dass ich das getroffen habe, was ich denn treffen wollte, sondern ich plane und plane und plane und plane und entwickle und entwickle und entwickle und entwickle, um tatsächlich mich iterativ dem Ziel zu nähern. Das ist eine schöne Metapher. Wer mich vielleicht aus irgendwelchen anderen Veranstaltungen kennt, kennt auch die Metapher wahrscheinlich. Ich sage immer, planen ist wie Autofahren. In unbekanntem Terrain mit verbundenen Augen. Und die einzige Hilfe, die wir kriegen, ist jemand, der auf dem Rücksitz sitzt und aus dem Heckfenster schaut. Das heißt also, nur durch Beobachten der Vergangenheit versuche ich herauszufinden, wo es in der Zukunft hingeht. Das ist Planen. Ja, ich gucke mir das an, wie es bisher gelaufen ist und denke, wenn ich das nach vorne projiziere, wird es schon passen. Und wenn Sie sich jetzt mal an das Auto setzen, gedanklich, hinter das Steuer mit den verbundenen Augen, dann können Sie mir wahrscheinlich glauben, dass ich behaupte, Sie fahren die nächsten 100 Meter unfallfrei. Wenn wir Glück haben. Aber nicht die Strecke von Darmstadt nach Köln. Und deswegen planen wir in der agilen Welt auch nicht die ganze Strecke, sprich das ganze Produkt, das ganze Projekt, sondern wir planen die nächsten 100 Meter. Und dann steigen wir aus, nehmen die Augenbinde ab, machen Inspection und Adaption, korrigieren den Kurs und fahren wieder weiter. Klingt ein bisschen merkwürdig. Heute macht das kein Mensch mehr, weil wir haben alle Navigationssysteme. Aber guess what? Das ist das, was die Navigationssysteme permanent machen. Die replanen immer und immer und immer wieder, weil sie nämlich gucken, ob Verkehrsmeldungen da sind und Ähnliches. Also im Grunde eine ganz einfache Geschichte, die sich so versucht, in der Realität wiederzuspiegeln. Und letztendlich, wenn wir das haben wollen, dann müssen wir versuchen, die Software automatisiert bis in Produktion zu bringen. Und da haben wir so ein, oder der liebe Kollege hat mal so ein klassisches Sequenzdiagramm, würde ich mal sagen, gebaut, was ja, das verdeutlichen soll.
So ungefähr. Ich habe ein bisschen versucht, mich, sage jetzt mal, auch in der Architektur ein bisschen wiederzuspiegeln. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Sequenzdiagramm-Mensch, also es ist nicht ganz hundertprozentig richtig. Aber letztendlich, das Delivery-Team kriegt natürlich die Anforderung, irgendwas Neues umzusetzen. Das Ganze läuft dann normalerweise, sage ich jetzt mal, beim Delivery-Team ab, checken das Ganze in Versionskontrolle ein, es läuft automatisch ein Build-System los, das baut das Ganze, wird deployed auf die Umgebungen, letztendlich bis in Produktion rein. So ist eigentlich der normale Ablauf von Continuous Deployment. Also wirklich vom Einchecken bis runter in Produktion und wirklich der komplette Weg von vorne bis hinten. Das Problem daran ist immer das, ich habe vorher das kurz erwähnt gehabt, mit zwei unterschiedlichen Streams. Sozusagen der Bugfix-Stream und der Value-Stream letztendlich, der normale, wo ich das Feature dann baue. Der Punkt ist hier, wenn ich hier rein sequenziell denke, dann werde ich natürlich immer diesen Weg durchlaufen müssen. Das heißt, wenn es, sage ich jetzt mal, auf dem Akzeptanz-Stage letztendlich längere Zeit laufen würde, die Tests längere Zeit laufen würden, dauert es relativ lange, bis dass ich in die Pre-Prod komme und danach dann in die Release-Stage komme.
Genau. Übrigens, wichtiger Aspekt, hat er noch nicht gesagt, die Dinger sind grün, weil da laufen Tests.
Ja.
Also Continuous Deployment wird erst dann, ähnlich wie der Build, sinnvoll, wenn ich nicht nur die Software dahin kopiere, sondern wenn ich hoffentlich auch überprüfe, ob die Software da auf dieser Umgebung läuft. Denn wie kriege ich sonst zum Beispiel Konfigurationsfehler in den Griff?
Genauso auch, wie René schon sagte, dass letztendlich da genauso die Maschine auch aufgesetzt wird. Also ich deploy das Ganze auf Preprod zum Beispiel, wo letztendlich dann sowas wie GPOs auch genauso aussehen wie in der Release-Stage. Ist auch immer so eine Geschichte. Wenn ich was ändere beispielsweise, dann habe ich beim Kunden schon öfters den Fall gehabt, wenn wir jetzt TFS-Upgrade zum Beispiel sehen, in der Testumgebung ist alles super, funktioniert das Upgrade wunderbar, geht man in die Produktion, lässt das Upgrade laufen, bumm, knallt es ohne Ende, weil letztendlich irgendwie eine GPO anders ist, irgendwie ein anderes Feature aktiviert ist und so weiter. Und man steht davor und weiß nicht, warum, wieso. Und der Kunde sagt dann immer so, ach, die Maschinen sind doch eigentlich gleich. Bis man dann irgendwann mal rausfindet, ach, da ist wieder irgendwas anders. Und das ist halt auch so eine Geschichte. Das heißt natürlich auch so, Änderungen an Maschinen müssen genauso in der Source-Code-Verwaltung mit dabei sein. Das heißt, die Ops-Leute checken auch ihre PowerShell-Skripte in die Versionskontrolle mit ein, dass man nachvollziehen kann, was hat sich verändert, wie hat sich was verändert und so weiter. Das ist natürlich auch wieder eine Hürde für, sage ich jetzt mal, Administratoren, die nicht unbedingt PowerShell-affin sind und so weiter. Aber es lässt sich machen, Batch-Skripte und so weiter. Der Punkt ist hier, wie wir hier gerade das vorher noch gezeigt haben, wie gesagt, der andere Value-Stream, der Fixed-Value-Stream, der müsste ja sozusagen genau diese Stages auch alle durchlaufen. Und wenn ich halt das sequenziell aufbaue, dann habe ich immer diese Hürde. Wenn ich das Ganze ein bisschen anders aufbaue, sogenannter Fan-Out, dass ich das Ganze auseinanderziehe, dann sieht es relativ ähnlich aus. Und wenn es halt, sage ich jetzt mal, nur Bugfixes vielleicht sind, dann kann ich mit sowas wie Approve-Trigger, also sprich, wenn man jetzt Release-Management wieder denkt, mit Approvals, dass ich zum Beispiel auch automatisiert gleich weiter deploye, dass ich letztendlich genauso sozusagen auf Preprod deploye und auf Release gleichzeitig deploye. Das heißt natürlich, ich muss das Ganze auseinanderziehen. Hängt natürlich von den Änderungen ab, die ich mache. Hängt natürlich auch von der Applikation ab, wie die gebaut ist und so weiter, ob ich sowas tun kann, ob ich Feature Flagging verwende und so weiter. Das sind natürlich alles, sage ich jetzt mal, Sachen, die muss man halt in Betracht ziehen. Und der Punkt ist halt hier, das Build-System sollte bei Continuous Integration nicht länger als 10, 15 Minuten, ist eigentlich so eine Hausnummer, sollte das nicht länger laufen, inklusive Unit-Tests. Gibt es manchmal den Fall, dass das ein bisschen länger ist. Das kriegt man in den Griff, indem man vielleicht die Applikation anders schneidet, die Tests anders aufsetzt, das vielleicht ein bisschen weiter auseinanderdröselt, dass die einen Unit-Tests auf der Maschine laufen, die anderen Unit-Tests auf der Maschine und so weiter. Kann man alles tun, aber das ist natürlich so eine Geschichte, in das muss ich alles investieren. und muss natürlich schauen, dass das Feedback immer wieder schnell zurückkommt. Weil was ist hier letztendlich immer der Fall? Ich kriege bei jedem Kästchen ein Feedback zurück. Funktioniert nicht. Was mache ich jetzt? Ich roll wieder zurück. Es gibt Unternehmen, die machen nichts anderes, wenn zum Beispiel der Continuous Integration Build fehlschlägt, dann haben die Entwickler die Befähigung dazu, dass sie letztendlich ein Rollback auf dem Ganzen machen. Was ist daran so schlimm? Kann ich ja tun, weil letztendlich alles in der Source Code Verwaltung eingecheckt. Das heißt, ich kann es immer wieder nachvollziehen, was war jetzt der Fehler, warum ist das gerade schiefgegangen? Und der Nächste, der sich den Bild zieht oder der die Version zieht, der weiß zumindest, es ist alles grün. Viele schrecken immer davor zurück. Aber letztendlich, ich kann das machen, dass ich einfach sage, Rollback, alte Version, da war noch alles grün. Wenn es nicht grün ist, dann habe ich vielleicht ein Problem mit meinem Build-System, dass da vielleicht gerade was gedreht worden ist, aber ansonsten bin ich mir relativ sicher, es funktioniert ja die ganze Zeit und der letzte Check-in hat nicht funktioniert, dann sollte es ja eigentlich wieder grün sein. Und genauso ist es halt in den anderen Stages, wenn irgendwo ein Problem ist, Stop-the-Line-Prinzip, nichts anderes, und zu schauen, wo letztendlich das Problem ist.
Schauen wir mal praktisch rein. Die meisten werden auch wahrscheinlich das kennen. Das heißt, ich versuche es halbwegs kurz zu halten. Wir haben nämlich mal so eine Pipeline aufgesetzt und ich war nicht so frei und habe wie der gute Donovan einfach nur rechts geklickt. Und ich habe es tatsächlich mal aufgebaut. Ich habe allerdings auch nur Visual Studio 2015. Da ist das noch nicht so mit dem Rechtsklicken. Da gibt es viel Rechtsklick, aber das hilft mir leider nicht. Und was man eben sieht, ich habe jetzt mal unseren unfertigen Code von gerade eben einfach mal gepusht in das zentrale Repository. Und weil wir eben eine komplette Pipeline aufgebaut haben, läuft jetzt als erstes mal, sofern denn der Reload funktioniert, mein Bild los. Und siehe da, er sagt not started, weil er ein bisschen braucht. Klicken wir mal drauf, müsste eigentlich schon dran sein.
Ein bisschen was in der Queue.
Was ist denn in der Queue?
Ich weiß nicht, was du gebaut hast.
Ich auch nicht. Wie sagt der Donovan so schön? Ich habe nichts gelernt. Schauen wir mal ganz kurz in die Queue rein, in der Hoffnung, dass es hier einigermaßen schnell geht. Ah, der CI und der Data Donkey sind da gerade irgendwie aktiv. Ach, mein Service ist offline. Das macht Sinn. Ich baue auf der lokalen Maschine. Denn Azure ist mir da, beziehungsweise VSTS ist mir da ein bisschen zu langsam. Liegt an der einfachen Tatsache, kann ich nur mal ganz kurz erwähnen am Rande, während der hier wieder hochfährt. .NET Core, wer hat schon mit .NET Core entwickelt? Eine Handvoll, sehr gut. .NET Core sagte Scott Guthrie heute Morgen, ist unsere neue, kleine, schlanke .NET-Version, die überall läuft. Und die ist nur so schlank, weil sie wird nicht als Framework ausgeliefert, sondern komplett in NuGet-Paketen. Das heißt, es gibt einen Kern und dann gibt es für alles, was man so nebendran braucht, eben Pakete. Das heißt, so ein Bild besteht zu 99,9% aus, ich mache mal NuGet Package Restore. Und weil wir in der Wolke immer eine neue Bildmaschine kriegen, dauert das immer. Also der geht 6 Minuten lang, von denen der 5 Minuten nur NuGet Package Restore macht und dann eine Minute baut. Das kann man eben mit einer lokalen Maschine relativ leicht umgehen, weil die hat einen Package Cache und deswegen läuft das hier ein ganzes Stück schneller. Man sieht auch, da läuft jetzt was an. Den wollte ich zwar eigentlich gar nicht zeigen, aber wir können auch den zeigen. Dann gehen wir mal in ein anderes Bild. Und zwar in diesen Data Donkey. Das ist der Background-Job, der Background-Dienst, der Web-API-Dienst. Der baut eben jetzt letztendlich einmal durch. Und er ist sogar schon beim Publish, das heißt, er ist gleich fertig. Das ist nur dadurch passiert, dass ich eben eingecheckt habe. Das ist dieser klassische Continuous Integration-Gedanke. Aber bitte eben nicht nur bauen, sondern auch testen. Und dann sieht man, der Bild ist an sich jetzt mal grün. Und weil wir eine vollständige Pipeline aufgebaut haben, triggert dieser Bild gleich einen Release. Denn wir möchten ja gerne frühes Feedback, und zwar auch in der Entwicklung. Deswegen, das hat man eben auf dem Sequenzdiagramm mal kurz gesehen, da gab es die verschiedenen Stages. Wir gehen gleich noch ein bisschen genauer auf Stages ein. Das haben wir hier mal abgebildet. Es gibt eben erste Stage Dev, zweite Stage. Pre-Prod, könnte man sagen, dritte Stage Production. Und während der hier baut, zeige ich das ganz kurz in Azure, denn im Grunde ist der, wie man hier sieht, der Service, nichts anderes als ein App-Service, den ich letztendlich erzeugt habe. Und die verschiedenen Stages bilde ich in dem Konzept ab durch sogenannte Deployment-Slots. kennen hoffentlich die meisten. Wer hat von Deployment Slots gehört? Oh, ein paar. Im Grunde ist das so, also jetzt mal vereinfacht dargestellt, kann ich sagen, ich erzeuge eine Kopie der Applikation oder einen eigenen Bereich der Applikation und kann deswegen die Applikation x-mal deployen unter Applikationsname minus Stage-Name. Ich habe also jetzt sowas wie DataDonkey-Dev, DataDonkey-Stage. Und das Schöne ist, das Slot-Modell bietet mir auch die Möglichkeit zu sagen, wenn es in Produktion gehen soll, mach mal einen Swap. Das ist eine instantane Operation. Im Grunde könnte man sich das so vorstellen, wobei ich nicht weiß, wie es technisch implementiert ist, dass die einfach den DNS-Eintrag umbiegen. Die sagen, so, jetzt erreichst du halt unter der URL den Service. Das hat einen gigantischen Vorteil, nämlich, wir haben gesagt, wir releasen schnell und wir sorgen dafür, dass die Qualität hoch ist, aber Fehler passieren. Und es gibt Fehler, die passieren auch in Produktion. Und deswegen heißt das nicht nur fail fast, sondern es heißt recover fast.
Oder fail cheap.
Oder fail cheap.
Ist auch so eine Geschichte.
Das heißt also, wir wollen möglichst schnell fehlschlagen. Denn wenn ich schnell fehlschlage, tut es weniger weh, als wenn ich nach 8 Wochen Investitionen fehlschlage oder nach einem Jahr fehlschlage. Aber wenn ich fehlgeschlagen bin, will ich auch möglichst schnell wieder in einen stabilen Zustand. Das heißt, das Slot-Modell gibt mir die Möglichkeit zu sagen, swap wieder zurück. Die Version, die eben noch funktioniert hat, ist jetzt wieder da. Und wir werden gleich ein bisschen darauf eingehen, warum das ganz viele Auswirkungen auch auf die Applikationsarchitektur hat. Dieses Ding refresht leider nicht. Das ist der Nachteil, wenn man die Hosted-Varianten verwendet. Aber hier sieht man tatsächlich, es läuft ein Release. Na komm schon. Und das ist jetzt auf die erste Stage tatsächlich durch. Das heißt, ich kann tatsächlich jetzt eben von hier weiter deployen. Ich will jetzt nicht komplett ins Detail gehen. Wir können jetzt hier sagen, und das ist das, was er auch mit diesem Schnellfluss meint, wir hören hier auf an der Stelle, weil in der Regel will ich als Dev jetzt erstmal draufschauen, will prüfen, ist das denn okay oder nicht. Und dann kann ich sagen, ich klicke da oben auf Deploy und deploye jetzt genau in diese Stage-Umgebung, in diese Pre-Prod-Umgebung. Und die wird mich dann nach einem Approval fragen und sagen, bist du dir denn nach dem Deployment sicher, dass das in Produktion gehen kann? Und wenn ich dann sicher bin, dann deployt sie automatisch in Produktion. Das heißt, ich mache den Swap-Slot. Slot-Swap, so rum. Also ein relativ einfaches Konzept. Die Definitionen als solches sind sehr überschaubar. Wer Release-Manager nicht kennt, dazu nachher Fragen hat, da ist der Experte. Das heißt, nach der Session gerne zu uns kommen. Hier kann ich im Grunde, hat Donovan ja auch heute Morgen gezeigt, vom Docker-Container über sonst irgendwas alles deployen oder sogar auch erst erzeugen, wenn ich es denn möchte, um es in Produktion zu bringen. Also so der Ende-zu-Ende-Workflow. Und was jetzt hier nicht drin ist, ich kann natürlich auch hier testen. Also hier würde ich jetzt einen Oberflächentest zum Beispiel laufen lassen, der mir Konfigurationsprobleme findet. Denn die treffe ich mit Unit-Tests nicht oder mit Test-Driven Development. Die treffe ich nur, wenn ich das Ding tatsächlich ausführe. Okay.
Genau, da du so schön übergeleitet hast, dass ich sozusagen dann der Spezialist für Release-Management bin, muss ich auch sagen, das ganze Beispiel, was da programmiert worden ist, hat der René letzte Woche gemacht, hat noch schnell Web-API dazu gelernt. Also sprich, wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr gerne zu ihm kommen.
Wo gleicht sich das aus?
Genau. Release-Strategien haben wir schon ganz kurz angesprochen. Das erste war sozusagen Blue-Green-Deployments. Ist genau das, was Azure zum Beispiel auch nutzt. Dass man letztendlich eine Applikation, vorne ist der Kunde, ist hier ein Router zum Beispiel zwischendrin, ist zum Beispiel eine Applikation mit Webserver, App-Server, Datenbank-Server und so weiter. Und das ist in der Version 1.1 zum Beispiel gerade aktuell lauffähig. Und ich kann vielleicht auf die gleiche Maschine oder eine andere Maschine, das ist relativ egal, das Bild zeigt es nur auf der gleichen, kann ich zum Beispiel auch Version 1.2 direkt deployen. Kann dann da vielleicht schon Tests laufen lassen, sogenannte Smoke-Tests, Last-Tests vielleicht auch schon mal, zu sehen, funktioniert das Ganze, ist alles sauber, ist alles super. Und wenn das Ganze funktioniert und keiner mehr sozusagen über die obere Route reinkommt, dann mache ich einfach nur eine DNS-Config-Änderung und sage letztendlich, bitte geht auf die andere Maschine. Und somit habe ich auch live das Deployment vielleicht auch rausgebracht und kann letztendlich halt dann testen, ob das Ganze funktioniert hat oder nicht funktioniert hat. Das ist eine Geschichte. Die andere Geschichte ist natürlich Canary Releasen. Wir hatten den Ausdruck schon mal gehört. Ah, okay. Canary Releasen ist eine Geschichte, die ist eigentlich so früher von den Kohlminen entstanden, also sprich, wo man Kohle geschöpft hat. Hatte man so einen kleinen Vogel mit dabei, der letztendlich halt dann in seinen Käfig drin gesessen ist und geschaut hat oder versucht hat herauszufinden, wenn die Luft eng geworden ist, dann sollte man schnell rausgehen, wenn der Vogel vom ganzen Ding gefallen ist.
Nicht ein Vogel, sondern den Kanarienvogel.
Den Kanarienvogel.
Weil Kanarienvögel reagieren besonders stark auf Kohlenmonoxid. Und deswegen hat man Kanarienvögel in die Stollen gehangen. Und wenn die tot waren, wusste man, man sollte da als Mensch besser nicht rein.
Genau. Der Punkt ist der, wenn man sich so eine Applikation anguckt, dann wird die zum Beispiel auf Ring 0 in der Version 1.1 deployed. Da sitzen dann zum Beispiel die Entwickler drauf und schauen sich das Ganze an, lassen da Tests laufen und so weiter, probieren die neue Software auch selber mal aus. Das ist bei uns unter anderem auch der Fall. Also wir machen auch im VSTS genau das Gleiche, dass wir auf Ring 0 sozusagen auch selber den neuen VSTS auch immer wieder testen, bevor wir ihn an die Kunden geben. Wir sind da ein bisschen eine Ausnahme. Und in der Produktion beispielsweise ist ein Ring 1, 2 oder N-Ringe ist sozusagen noch die alte Version am Laufen und die ganzen Leute gehen letztendlich auf die anderen drei Knoten drauf. Wenn ich die neue Software dann deploye, dann spiele ich sie nur auf einen Knoten zum Beispiel ein, auf einen bestimmten Ring und lasse 20% der Benutzer zum Beispiel nur auf diesen Ring drauf. Alle anderen gehen immer noch auf den alten. Hängt natürlich von der Applikation ab, hängt natürlich von dem ganzen Konfiguration ab und so weiter, das ist natürlich auch so eine Geschichte. Aber kann man machen, legt es um und schaut, ob der Impact, sage ich jetzt mal, von dem, dass ich die neue Software jetzt rausgebracht habe, ob der gering ist oder relativ groß ist. Ich deploy das dann weiter auf die nächste Instanz und schaue letztendlich, 60% der Benutzer lasse ich jetzt auf diese Instanz mal drauf. Alle anderen sind immer noch hier im Ring N, immer noch auf der Version 1.0. Und genauso kann ich auch die dann später updaten. Und wenn das alles gut funktioniert hat, dann kann ich letztendlich alle auf der Version 1.1 wieder lassen. Wenn irgendwas nicht funktioniert hat, kann ja mal passieren, wir sind in Production, wir versuchen da gerade zu releasen und so weiter, dann gibt's dein schönes Bildchen.
Naja, im Grunde geht es nur darum, man kann sich vorstellen, das verstehen die meisten, es geht um den Einschlagskrater. Diese Ringe wollen festlegen, wie stark ist der oder wie groß ist der Einschlagskrater, wenn was passiert. Und deswegen sagen wir Ring 0, da ist der Krater sehr klein, da werden nur wenige Leute betroffen. Ring 1 betrifft dann vielleicht Pilotkunden, die sagen, wir gehen das Risiko ein, dass wir kaputt gehen, dass die Applikation kaputt geht. Dafür sind wir aber vorne mit dran. Und wenn es größer wird, dann ist letztendlich der Einschlag immer größer. Und kannst du mal gerade auf meinen Rechner wechseln? Natürlich. Nur, auch wenn ich mich jetzt gerade wahrscheinlich sehr unbeliebt mache bei der Produktgruppe, ich will es mal zeigen, denn wir nutzen es tatsächlich in Visual Studio Team Services. Das ist die Release-Pipeline, die Visual Studio Team Services deployed. Und wir treiben es nur ein bisschen weiter. Wir haben hier, man sieht es, 5 sogenannte Ringe. Und in den Ringen insgesamt, schlag mich nicht, Carsten, 9 Scale-Units. Ich glaube 9 Scale-Units, also quasi 9 Regionen, die Azure Data Center, wo VSTS läuft. Das heißt, jeder Ring, der da deployed wird, deployed in eine bestimmte Menge an Data Centern. Und wir wissen genau, wenn es irgendwo schief geht, dann brechen wir ab. Das Schöne hier unten, die 476, da ist es in Ring 0 schief gegangen. Sowas ist natürlich für uns der Worst Case, wenn es im letzten Ring schief geht. Aber auch das, und das kann man sehen, der, jetzt weiß ich nicht, 2.12., da war, glaube ich, das Wochenende dazwischen oder sowas. Bei den meisten Fällen, wo das passiert, ist das nächste Deployment einfach ein paar Stunden später. Das heißt, wir sind in der Lage, sehr schnell zu deployen. Das ist genau die Idee, fail fast, recover fast. Wenn es kaputt geht, dann wird eben schnell wieder neu deployed. Roll forward, würde man sagen. Das ist automatisiert. Der erste Ring wird von Dev gesteuert und muss von Dev approved werden. Die restlichen Ringe laufen automatisch. Ich glaube, die laufen sogar wirklich nacheinander ab. Wenn man reinguckt, da steckt nicht viel drin. Wir haben so ein geheimes, internes, wie auch immer, aufgebautes Deployment-System. Das macht dann noch Tests und so weiter und so fort. Und wenn da alles in Ordnung ist, dann deployt er durch. Das kann sein. Ja. Genau. Warum wohl?
Das ist halt auch so eine Geschichte, wenn natürlich ein Deployment ist, sind natürlich unsere Entwickler, die das Ganze natürlich auch schreiben, sind genauso, schaut mal ganz kurz um, sind genauso am Deployment mit beteiligt. Weil die sind ja diejenigen, die wissen, wie die Software funktioniert, wie man die natürlich deployt und wie das Ganze, sage ich jetzt mal, sich in Produktion dann später auch verhalten sollte. Auch Facebook macht sowas beispielsweise. Die Entwickler sind zu der Zeit, wo das Deployment passiert, sind die dediziert für den Bereich zuständig, dass sie letztendlich, wenn sie vielleicht woanders sitzen, können auch sein, per Skype irgendwo zugeschaltet sind, dass sie das Ganze mitverfolgen können, darauf reagieren können, Feedback liefern können und so weiter, wenn es, sage ich jetzt mal, in anderen Lokationen stattfindet. Aber das ist halt auch so ein Punkt, weil letztendlich die wissen ja, wie soll das Ding eigentlich sich verhalten. Was auch so ein Punkt ist, ist sogenanntes Dark Launching. Hat das schon mal jemand gehört? Macht beispielsweise Facebook sehr, sehr gerne. Also für Webdeployment ist das sehr gut, man kann das aber genauso auch auf Client-Applikationen auch machen. Man hat hier, wie gesagt, wieder den Punkt, dass man Benutzer vorne dran hat, einen Router, die gehen letztendlich auf eine Version 1.1, komponentenbasiert beispielsweise oder serviceorientiert basiert und man hat hier ein neues Invisible Feature. Das war ja das, was wir mit Feature Flaggen letztendlich mal gezeigt haben, dass wir gesagt haben, ein Feature Flag, noch nicht das fertige Feature gebaut oder sage ich jetzt mal, noch nicht ganz ausgereift, noch nicht ganz getestet, weil wie möchte ich jetzt so ein Feature beispielsweise live in Produktion mal testen? Mit Last- und Performance-Tests kann man sowas machen, klar, ist teilweise sehr teuer. Eine andere Geschichte, wenn man sich jetzt überlegt, Facebook deployt es ja auf unterschiedlichen Datencentern oder VSTS deployt es auf unterschiedlichen Datencentern weltweit, ein neues Feature wird eingeschaltet, Millionen von Benutzern klicken da drauf und auf einmal bricht die ganze Infrastruktur im Hintergrund zusammen, weil letztendlich das Feature vielleicht noch nicht für die Last ausgelegt ist. Dark Launching geht da einen Schritt, sage ich jetzt mal, vorweg, dass man letztendlich das Feature natürlich drin hat und dann eigene kleine Services dafür schreibt, die im Hintergrund dieses Invisible Feature, was nicht in der Oberfläche angezeigt ist, antriggern und so ein Benutzerverhalten simulieren. Also wirklich, man macht ein Chatfenster zum Beispiel auf und es wird im Hintergrund ein eigener Service angestoßen, den der Nutzer gar nicht sieht, gar nicht wahrnimmt momentan. Und da wird im Hintergrund eine andere Applikation, ein anderes Feature wird dann angetriggert und geschaut, wie verhält sich das Ganze in Produktion. Und wenn ich dann sowas habe wie mit Feature Flex, was kann ich machen? Wenn das Ganze, sage ich jetzt mal, performancemäßig runterfällt, ich kann das Feature Flag wieder deaktivieren und kann dann sagen, oh, das ist noch nicht fertig. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen investieren. Ich kriege live Feedback zurück vom ganzen System. Natürlich werden die Benutzer erstmal, sage ich jetzt mal, vielleicht mal aufschreien, so eine Art, ja, die Seite war irgendwie langsam oder das ganze System hat sich langsam angefühlt. Ja gut, wenn ich das aber für meine, sage ich jetzt mal, Abprüfung verwendet habe, dann weiß ich aber, warum das gerade passiert ist. Und das heißt, ich kann das Feature halt später vielleicht wieder einschalten, wieder testen, ob das Ganze funktioniert und so weiter. Und bis das in Produktion draußen ist, kann eine gewisse Zeitspanne vergehen. Und wenn man zum Beispiel bei Facebook guckt, der Code, den man heute sieht da draußen, wo ein neues Feature aktiviert ist, ist 6 Monate alt. 6 Monate alt. Das heißt, vor 6 Monaten haben die Entwickler das geschrieben gehabt. Das wird natürlich im Dark Launch immer wieder ausprobiert, immer wieder geguckt, wie verhält es sich, ist es in Ordnung, kann ich es rausgeben und so weiter. Genauso auch beispielsweise mit Feature Flex, wenn ich an bestimmten Regionen Features ein- und ausschalten muss, aufgrund von irgendwie, sage ich jetzt mal, dass das Unternehmen in dem Land das nicht anzeigen darf, macht es Facebook oder wir auch beispielsweise, wir deployen das trotzdem und schalten für dieses Datencenter, für dieses Land beispielsweise einfach nur dieses Feature aus. Man hat nicht kundenspezifische Software nochmal gebaut, sondern eine Version, die liefert für alle das Gleiche, und dann wird es letztendlich einfach nur auskonfiguriert. Funktioniert auch bei Hard- und Software-Steuerung. Oft ist immer die Sache, das funktioniert nur bei Software. Funktioniert bei Hardware genauso. HP ist hier ein Beispiel mit ihren Druckern und Scannern und so weiter. Die haben letztendlich auch nichts anderes gemacht, dass die beispielsweise die Software da drauf immer gleich aussehen lassen, die auf die Komponenten draufkommt. Und die Software fährt hoch, der Drucker fährt hoch, sagt, ach, ich bin ein Drucker. Das heißt, Drucker-Feature aktivieren. Ich habe noch den Scanner. Scanner-Feature aktivieren, das macht der selber. Sie liefern immer die gleiche Software auf jedes Gerät, ist alles komplett gleich. Kostet natürlich, sage ich jetzt mal, in der Richtung im Development ein bisschen was, dass ich das Ganze auch so aufsetze, aber funktioniert. Und ich habe nicht für jedes System wieder meine eigene Software. Der andere Punkt ist Parallel Change. Jeder, der mit Interfaces, Architektur ein bisschen gearbeitet hat, kennt das Ganze. Ist letztendlich nichts anderes wie ein kleines Pattern. Das kann man natürlich für Applikationen genauso verwenden. Man hat hier Client-Applikationen. Die Client-Applikationen greifen sozusagen auf eine Schnittstelle vom Server zu, gehen alle auf die alte Version. Und was mache ich? Wie wir bei Branch by Abstraction heute schon gehört haben, ich baue nebendran die neue Version und kann letztendlich, wenn der Client sich updatet, neue Version fliegt draußen raus, auf die 15er, dann geht der sozusagen in die New Version rein. Das heißt, ich habe parallel betrieben momentan 2 Schnittstellen, Eine ist die alte, eine ist die neue Welt. Und wenn ich dann alle langsam umgezogen habe, dann passiert nichts anderes. Ich schmeiße natürlich die alte Applikation oder das alte Interface wieder raus. Ich drehe nicht an den Schnittstellen, sage jetzt mal extrem herum, sondern ich baue die einfach separat nochmal mit rein, in der neuen Version, in der besseren Version, und dann schmeiße ich die andere wieder raus, wenn ich alles umgestellt habe. Und das ist halt auch so ein Pattern mit Interfaces, kann ich für Applikationsentwicklungen verwenden und so weiter. Funktioniert überall.
Genau. Schauen wir auch da mal kurz rein, würde ich sagen. Denn wir haben gesehen, diese Feature Flags, die kommen und begegnen uns immer und immer wieder. Was wir gerade nicht gesehen haben, es gibt noch etwas weiteres, hat der eine oder andere vielleicht gehört, AB-Testing. AB-Testing ist im Grunde, ich habe zwei Versionen, ich halte die Dinger nebeneinander und ich sage, ein Teil der User schaut sich Version A an, ein Teil der User schaut sich Version B an und ich sammle entsprechendes Feedback, um rauszufinden, welche dieser Versionen ist denn die bessere. Also für all das, so einfach sich das Feature Flag anhört, kann ich Feature Flagging verwenden, wenn ich zum Beispiel noch in der Lage bin, sowas zu machen wie Feature Flags pro Kunde, pro User, pro was auch immer ein- und auszuschalten. Und auch das will ich mal ganz kurz zeigen. Wir haben nämlich hier wieder unsere einfache Applikation. Hier oben dieses API-Ding ist weg. Das ist, haben wir ja eben per Feature Flag ausgeschaltet. Und ich mache jetzt mal zwei Dinge, ja, wenn ich den tippen könnte.
Ich wollte gerade sagen, woher weißt du mein Passwort?
Du weißt gar nicht, was ich alles von dir weiß. Und ich mache jetzt mal zwei Dinge. Ich mache nämlich einmal die Applikation unter seinem User auf und einmal die Applikation unter meinem User auf. Denn bei mir ist das Feature nicht aktiv. Bei ihm ist das Feature aktiv. Falls sie denn irgendwann da oben mal aufgeht. So. Beim ersten Versuch. Und man sieht tatsächlich, die Dinger sehen unterschiedlich aus. Ja? Gleiche Applikation, gleicher Code, gleiche URL. Und trotzdem sehe ich zwar unterschiedliche Dinge. Nämlich, wir haben beide da oben diesen schönen New-Button, der jetzt ein bisschen gestreift ist. Aber bei ihm gibt es Links- und Edit-Button. Und bei mir nicht. Das ist zum Beispiel klassisches AB-Testing. Ich sage jetzt, er ist der Pilot-User und er darf das Feature ausprobieren. Aber ich kann auch einen Schritt weitergehen. Wenn ich eine Infrastruktur habe, wie einen guten Feature-Service, dann kann ich sagen, ich will ja nicht redeployen. Ich mache ja keine bedingte Kompilierung, sondern ich gebe ihm die Chance zu sagen, wir haben uns gedacht, dieser Button, das war Feedback von Usern, der ist nicht so sonderlich schön. Und wir haben eine neue User-Experience gebaut. Willst du die mal testen? Das kennt man vielleicht der eine oder andere von VSTS. Also gebe ich ihm die Möglichkeit, da oben zu sagen, ich möchte gerne die New Edit Experience ausprobieren. Klick mal bitte drauf. Ja. Und was dann passiert, ist, dass wir das Feature im Feature Flag für ihn einschalten, im Feature Flag Service. Und siehe da, statt diesem hässlichen Button, gibt es jetzt so einen kleinen, dezenten Stift, der mir sagt, hier kannst du editieren. Immer noch der gleiche Code. Kein Redeployment, kein Recompilation, sondern tatsächlich im Hintergrund nur das Feature Flag. Das heißt also, dieser Mechanismus Feature Flag, der taucht immer und immer und immer wieder auf. Und er ist natürlich tatsächlich in so einer Web-Oberfläche sehr, sehr einfach umsetzbar. Aber wir haben ja jetzt hier nichts Besonderes an der Web-Applikation, was ich an einer Client-Applikation, an einer WPF-Applikation nicht auch machen könnte. Ja, über ein If ein Oberflächenelement austauschen oder ein Feature innerhalb der Applikation aktivieren, deaktivieren, kriege ich auch auf einer Desktop-Applikation hin. Man muss natürlich dazu sagen, je monolithischer ich denke, und da sind wir wieder bei dieser emergenten Architektur, umso schwerer wird es, Komponenten ein- und auszuschalten. Deswegen also immer daran denken, wer schnell ausliefern möchte, wer Feedback haben will, der kann letztendlich mit solchen Feature-Mechanismen in einer komponentenbasierten Applikation, selbst wenn sie nicht verteilt ist, selbst wenn sie keine Microservices verwendet, sehr schön Funktionalitäten ein- und ausschalten und Feedback darüber einholen. Und damit kommen wir eigentlich zu dem letzten Punkt, wenn du mir mal ganz kurz
den Klicker gibst. Yes.
Klick. Das sind nämlich Metriken. Wir haben die Applikation jetzt in die Produktion gebracht, aber noch haben wir nichts gewonnen. Wir haben ein paar Features, die wir ein- und ausschalten können, aber es geht ja um Continuous Deployment, Continuous Delivery und Continuous Feedback. Es würde uns nichts bringen, wenn wir einfach nur den Code dem Kunden vor die Füße werfen und dann sagen, okay, was du mir jetzt antwortest, ist mir egal. Ist auch eine Form von Continuous Deployment und Continuous Delivery, aber es wird nicht unbedingt zu besserer Qualität führen. Und deswegen müssen wir uns mit Metriken beschäftigen. Und Metriken ist ein Thema, da könnte man wahrscheinlich alleine schon 2 Sessions drüber machen. Es gibt eine ganze Reihe. Die Klassiker, eine steht hier nicht drauf, eine klassische Metrik aus der Softwareentwicklung. Wer kennt die beliebteste Metrik in der Softwareentwicklung?
Du meinst das Lines of Codes, oder?
Bitte?
Lines of Codes.
Ja. Bugs per Hour, Ticketing. Oh. Ich will noch auf eine andere raus. Wenn man Tests verwendet, gibt es eine ganz besondere Metrik. What the fuck rate ist eine gute Rate. Also wer die nicht kennt, Code von einem anderen Entwickler lesen können und messen, wie oft der pro Minute what the fuck sagt. Je höher der Wert, umso schlechter und weniger wartbar der Code. Das ist eine super Metrik. Nein, aber worauf ich raus will, die meisten, die kommen als allererstes, wenn sie an Agilität denken und an Testing denken, kommen die mit Code Coverage. Tolle Metrik. Und so wenig aussagekräftig. Weil Entwickler sind kreativ. Wenn ich sage, ich will 80% Code Coverage, dann erzeuge ich die 80% Code Coverage. Ich erzeuge jetzt sogar 110, wenn es sein muss.
Funktioniert wunderbar. Ja, man genau. Macht einfach nur, sage ich jetzt mal, per Reflection, Properties aufrufen, Konstrukte aufrufen, macht noch einen Try, Catch drumherum, dass ja im Test nichts irgendwie rot aufkommt und so weiter.
Wir haben ein Produkt dafür.
Also lustigerweise bekommen wir beide aus dem Feld, wir haben solche Fälle gesehen. Es ist wirklich nicht utopisch. Man glaubt es immer irgendwie so, ach, das hat nur einer mal so in einen Blog reingeschrieben. Nee, solche Fälle gibt's. Weil das Management sagt, Co-Coverage, die muss hoch sein.
Wir haben wirklich ein Produkt dafür, nämlich Smart Unit Testing.
Ah ja, gut, das ist auch
nicht. Also Visual Studio kann mir, oder früher hieß das mal PECs, ja, mach mal eine Codefahrtanalyse und erzeuge mir Codes, erzeuge mir Unit Tests. Die hatten dann zum Glück alle das, wie hieß das noch, Assert Inconclusive. Und der findige Entwickler hat dann das Ding einfach gelöscht und alle waren grün. Und ich hatte 100% Codeabdeckung, ohne Qualität hinzuzufügen. Also es gibt Metriken, die sind sehr unbrauchbar. Wir nennen die intern Vanity Metrics. Das sind Metriken, die habe ich selbst in der Hand. Die kann ich selbst verändern und damit sind sie für mich nichts mehr wert. Solche Metriken wie Deployments oder Changes pro Tag, pro Woche, pro was auch immer, sind Metriken, die habe ich natürlich auch in der Hand. Wenn ich die aber kopple an sowas wie zum Beispiel Deployment Success Rate, dann muss ich schon wirklich was tun, um eine gute Metrik zu erzeugen. Da kann ich einfach nur sagen, ich deploye und dann habe ich die erste Metrik erreicht, aber die zweite noch lange nicht. Oder der Klassiker Lead Time. Wie lange braucht ein Feature von der Idee bis zum Kunden? Bitte nicht bis, wenn es fertig umgesetzt ist.
Oder bis zu Development gegangen ist und sozusagen raus zum Kunden.
Genau.
Sondern die Lead Time ist wirklich von der Anforderung, wo es beim Business sozusagen reingegangen ist, bis das beim Kunden draußen ist. Ansonsten sprechen wir über Cycle Time. Das sind 2 unterschiedliche Konzepte.
Ja.
Weil die eine optimieren, das bringt nichts.
Und wir haben sie beim Carsten, beim Thomas in der Diskussionsrunde schon mal gehört, diese Mean Time to Recover. Ja, oder Mean Time to Detect und Mean Time to Recover. Wie lange brauche ich denn, um ein Problem zu finden? Wie lange brauche ich, um ein Problem abzuschalten? Um aus dem Fehlerstand zurückzukommen? Das sind so klassische Metriken, die vor allen Dingen auch in den Betriebs Teil gehen. Was aber viele vergessen, gerade wenn wir über DevOps reden, es geht ja um Kundenfeedback. Und ich sagte in dem ersten Teil schon mal, wer nutzt das Windows Insider auf einer VM, der gibt kein Feedback. Wenn ich diese VM einmal im Jahr hochfahre, um dann festzustellen, ach, ich muss ein Windows Update machen, ein Bild installieren und dann fahre ich die wieder runter, dann bin ich zwar Teilnehmer am Insider-Programm, aber ich gebe kein Feedback. Und das ist die Krux bei eben so Dingen wie Beta oder RC. Also ich kenne ganz viele, die installieren sich Beta-Programme auf einer separaten Maschine und nutzen sie nicht, weil man nur mal sehen will, wie das Ding aussieht. Deswegen sagen wir, bitte in Produktion messen, in Produktion Metriken erfassen. Und solche fehlen hier. Ich habe noch ganz andere Metriken. Ich habe Metriken wie oft wird ein Feature genutzt? Muss ich in das Feature überhaupt investieren? Ich habe Metriken wie oft wird so ein Feature ein- oder ausgeschaltet? Und auch das würde ich gerne mal zeigen. Ups. Nämlich, wenn wir wieder den Feature-Service haben, warum hat man es als Service gemacht? Das ist relativ simpel. Dann gibt es, das hätte ich vorbereiten können.
Ach, das machen wir alles live.
Genau.
Ihr seid unsere Tester.
Dann gibt es hier den wunderbaren Service als solchen. Und man sieht eine Kleinigkeit, oder auch nicht. Ich hoffe, man kann das da hinten irgendwo lesen. Es gibt hier diese Methode, die da heißt setze mal den Feature-Zustand, Update-Feature-Flag-State. Die sollte eigentlich Async heißen. Deswegen veröffentliche ich den Code erst, nachdem ich ihn nochmal durchgeschaut habe. Und was man aber hier sieht, hier gibt es so ein Ding, das heißt Telemetry-Client. Und das ist ein Feature, kennen die meisten wahrscheinlich vom Namen, nämlich Application Insights. Wer hat Application Insights schon mal benutzt? Zu wenig. Application Insights ist eine ganz, ganz, ganz einfache Möglichkeit, meine Applikation A zu instrumentieren. Das heißt, ich füge das einfach, Donovan Brown, per Rechtsklick zu meiner Applikation hinzu. Ja, Donovan muss jetzt immer dran glauben. Er ist jetzt für mich der Right-Click-Guy.
Und was haben wir dabei gelernt?
Nichts. Also, ich sage einfach Rechtsklick, Add Application Insights Telemetry. Und ich bekomme erstmal nach ein paar Abfragen, was ist dein Azure Account und so weiter und so fort, die vollständige Instrumentierung meiner Applikation. Damit misst das Ding schon mal Dinge wie Antwortzeiten der Seite, Requests, Fehler und so weiter und so fort. Also diese ganzen eher Ops-lastigen Sachen. Und jetzt kann ich aber einen Schritt weitergehen. Ich kann hier sagen, ich möchte Custom Events loggen oder Custom Queues oder ähnliches. Das heißt, in dem Fall zum Beispiel habe ich gesagt, wenn denn ein Feature eingeschaltet wird, dann tracke mal, dass das Feature mit dem Namen X jetzt true oder false ist. Und das Schöne ist, wenn ich das habe, und ich bitte zu entschuldigen, dass wir keine riesentollen Datenmengen haben, dann kann ich mir aus Application Insights einen solchen Report generieren, der mir sagt, das Feature links added new, also wie oft wurde das neue Feature aktiviert. Ich kann das mal gerade neu laufen lassen. Da müsste jetzt eigentlich 4:3 stehen. Ups. War. Genau. Wie oft wurde das Feature eingeschaltet, unterer Bereich, und wie oft wurde es ausgeschaltet, oberer Bereich. Und wenn ich sehe, die Dinger sind immer gleich groß, dann weiß ich, naja, offensichtlich ist die Qualität von dem Ding noch nicht besonders gut, weil die Leute probieren es aus, aber sie gehen sofort wieder zurück. Ist der Balken unten deutlich größer als der Balken oben, weiß ich, die Akzeptanz scheint besser zu werden. Das heißt also, ich nutze ganz, ganz einfache Instrumentierungstechniken und Application Insights bieten mir alles, was ich brauche, um in meinem Code zu messen, wie oft wird ein Feature verwendet, muss ich noch Zeit investieren. Wie oft wird ein Feature ein- oder ausgeschaltet? Also auch ohne Feature-Flag kann ich einfach sagen, wie oft wird ein Link editiert? Wie oft wird das Startmenü benutzt? Um das Beispiel von eben nochmal zu nutzen. Und genau solche Dinge nutzen wir auch in VSTS mal wieder, denn wer kennt nicht, es gibt eine neue User Experience für die Work Items. Möchtest du mal die neue Form einschalten, ja oder nein? Das heißt also, über solche Mechanismen bekommen auch wir in eine DevOps-Welt heraus, wie gut wird die Applikation genutzt, welche Teile werden benutzt, ist das Feature marktreif oder auch nicht. Und dann habe ich natürlich den Prozentsatz, der sagt, ich will das haben, aber wenn der verschwindend gering genug ist, muss ich sie in Kauf nehmen. Da muss ich sagen, es tut mir leid, für 3 Leute kann ich dieses Feature nicht aktivieren oder das Investment nicht treiben, um letztendlich dieses Ding weiterzuentwickeln. Also sehr einfache Geschichte und ich kann damit natürlich noch andere Sachen machen. Ich kann Fehlertracking machen, also ich könnte jetzt, wenn das Ding eine Exception wirft, zum Beispiel sagen, da ist irgendwas faul oder wie ich es hier gemacht habe, ein Feature darf nicht unbedingt vom Anwender gesetzt werden. Es kann also sein, dass ich sage, das Feature mit dieser API-Version, das haben wir ja bewusst ganz ausgeschaltet, darf jetzt der Anwender nicht einfach sagen, ich will es einschalten, weil es ist ja nicht fertig. Wenn er es aber versucht, dann sagt der Feature-Service, da hat jemand versucht, ein Feature zu aktivieren, was er eigentlich gar nicht kennen sollte. Ich will jetzt nicht sagen, das geht in Richtung Security, aber zumindest kann ich damit viele, viele verschiedene Dinge auswerten. Nicht nur klassisches Fehlerhandling, sondern eben auch Nutzung der Applikation bis hin zu, versucht da vielleicht gerade jemand, die Applikation auseinanderzunehmen und in die Interna zu gucken und vielleicht gleich die Web-API aufzurufen oder Ähnliches. Und das sind die spannenden Metriken, die wir für DevOps brauchen. Da gibt es unendlich viele. Und ich kann nur empfehlen, mit wenigen starten, und dann sukzessive darauf aufbauen, nicht gleich 130.000 Metriken, es sei denn, es geht ums Fehlerlogging. Wenn ich wissen will, fail fast, recover fast, dann sollte ich alles loggen, was so die Applikation hergibt. Genau das macht zum Beispiel VSTS. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es war. Was hat er, heute Morgen hat es jemand gesagt, glaube ich. Ne? Mehrere Terabyte pro Tag loggt VSTS, schmeißt die einfach in die Datenbank. Und wir haben dann solche Analyseskripte im Application Insights, die dieses Ding nach Anomalien untersuchen. Und damit können wir zum Beispiel sehen, wenn der SQL-Server immer langsamer wird, dann können wir unter Umständen eingreifen, bevor er zum Stillstand kommt. Und wenn dann das Ding, was es langsamer macht, noch hinter einem Feature-Flag steckt, und das hatten wir in der Vergangenheit ganz oft, dann schalten wir das Feature-Flag zum Beispiel aus. Ne, ein Beispiel aus der Vergangenheit, und dann halte ich auch den Mund, ist, man konnte keine Teamprojekte anlegen, denn das Teamprojekte anlegen hat im Security-Service bei uns irgendwas kaputt gemacht und hat die ganze Azure, die ganze VSTS-Instanz runtergezogen. Also haben wir kurzzeitig Teamprojekte anlegen deaktiviert. Es kann also Sinn machen, manche wenige zentrale Feature-Flags, wo ich sage, dahinter steckt irgendwo ein größerer Impact, auch langfristig im Code zu lassen, obwohl sie ein Stück weit technische Schuld darstellen. Den ganzen anderen Kram, also wenn das Feature implementiert ist, was wir eben ausgeschaltet haben, dann schalte ich natürlich, baue ich das Feature-Flag wieder aus. Und damit ziehen wir mal das Fazit.
Genau, in Richtung Summary. Wie gesagt, das, was halt natürlich zurückkommt aus Application Insights, diese ganzen Messwerte, das sind natürlich die Messwerte, wer in der ersten Session mit dabei war, mit Hypothesis-Driven Development, also mit den Hypothesen, wo wir natürlich Kennzahlen setzen, wo wir sagen, wir haben das Feature erst fertig, wenn wir genau das erreicht haben, dass mehr Leute die neue Navigation benutzen als wie die alte. Und das ist eigentlich so der Knackpunkt, wo es halt dann wirklich Build, Measure, Learn, jeder kennt das von Eric Ries im Lean Startup, dass man wirklich Ideen hat, diese Ideen natürlich mit, sag jetzt mal, Hypothesen natürlich füttert, mit Annahmen, die baut in einem Produkt, natürlich messt, Werte daraus holt aus dem ganzen System und das natürlich dann auch wieder einfließt in die Produktentwicklung. Das ist eigentlich so der große Knackpunkt. Und diese Loop grundsätzlich muss sehr, sehr schnell durchlaufen werden können.
Je schneller sie durchlaufen wird, umso mehr bin ich, sag ich mal, DevOps. Ja, genau. Der Weg dahin ist natürlich das Ziel, also ich kann nur irgendwann mal anfangen, aber wenn ich das tatsächlich mal habe, dann würde ich sagen, hat man einen H- oder Re-Zustand von DevOps erreicht, wer Shuhari kennt aus dem Kampfsport.
Genau. Deswegen haben wir uns natürlich auch mal so ein bisschen was überlegt. Jeder hat die Punkte jetzt schon gehört. Wir haben jetzt so ein kleines DevOps-Manifest aufgesetzt dazu. Der Punkt ist immer der bei den Manifesten. Egal, ob ihr jetzt das Software Craftsmanship-Manifest oder das Azure-Manifest letztendlich lest, immer ganz wichtig, auf der rechten Seite ist auch Wert drin. Die linke Seite schätzen wir natürlich mehr. Und es gibt kein 100% in diese Richtung und 100% in diese Richtung, sondern letztendlich halt nur Teile davon. Und der Punkt ist immer der, dass man natürlich Produktentwicklung, sage ich jetzt mal, mehr nutzt als wie Projekte. Projekte sind, wie gesagt, kurzlebig, haben wir die ganzen Themen gehabt, werden durchgeführt, kommen nach oben, keiner ist mehr da, keiner macht mehr weiter. Generalist, Spezialist.
Genau, das T verbreitern. Ja, je mehr ich den Truck-Faktor reduzieren kann, übrigens noch sowas wie der What the fuck, wie die What-the-fuck-Metrik. Wer kennt den Truck-Faktor? Zu wenig. Truck-Faktor ist der Quotient aus 1 durch die Anzahl der Personen im Projekt, die vom Truck überfahren werden können, bevor das Projekt scheitert. Je höher die bei 1 ist, umso schlechter. Man kann das auch freundlicher ausdrücken, aber Truck-Faktor bleibt besser hängen, finde ich.
Was passiert denn da beim Hippo? Ja, gut. Anderes Thema. Continuous Flow. Das ist natürlich so, wie lange braucht ein Stückchen Software durch meine ganze, sage ich jetzt mal, Annahmen, Hypothesen, bis das letztendlich draußen ist. Manuelle Prozesse sind natürlich immer so eine Geschichte. Ich baue hier, sage ich jetzt mal, immer eine Queue auf und eine Queue ist ein Delay und ein Delay kostet mich. Mit Cost of Delay kann man das natürlich dann visuell darstellen. Das haben wir auch ganz kurz gesehen gehabt. Feedback over Assumptions. Feedback ist natürlich die eine Geschichte. Und da wollte ich noch ganz kurz auf das Feedback nochmal eingehen. Wie viele von euch haben schon eine Software rausgelassen in die freie Wildbahn? Der Kunde hat tatsächlich die Software bekommen und hat natürlich nachgefragt. Und, wie läuft die Software? Ist alles gut bei dir? Und man hat dann letztendlich festgestellt, über, sag jetzt mal, mehrere Geschichten, der Kunde hat die Software gar nicht mal installiert gehabt. Und das ist natürlich halt dann doof, wenn sowas passiert. Dann ist natürlich das Feedback, ist zwar grundsätzlich gesagt, also, ja, ist in Ordnung, gib Ruhe, ich mache gerade was anderes. Und wie gesagt, der Punkt ist der, man muss das Ganze halt messen. Und sowas kriege ich natürlich mit Application Insights live in Produktion relativ schnell raus, dass der Kunde die Software vielleicht noch gar nicht installiert hat und noch gar nicht lauffähig gewesen ist. Genau, das ist sozusagen unser Manifest dazu. Man kann das natürlich noch weiter dröseln, aber ich glaube, wir haben schon relativ...
Nur wir haben Zeit für Q&A, aber das war eigentlich geplant. Also okay. Das ist sozusagen die Essenz. Ja, man kann das Rechte machen, je mehr man sich nach links bewegt, umso besser.
Ja.
Und damit klicken wir nochmal. Würde ich sagen, sind wir am Ende. Ja. Ich hoffe, Sie nicht. Also zumindest nicht körperlich. Vielen Dank fürs Zuhören. Den Quellcode auf Bitten werde ich tatsächlich noch irgendwie auf GitHub bereitstellen. Also damit man mal sieht, wie die Feature-Flag-Implementierung und so weiter ist. Kann ich gerne machen, nachdem ich es ein bisschen überarbeitet habe. Folien, glaube ich, gibt es sowieso im Nachgang. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ansonsten, wir sind jetzt heute Abend noch den ganzen Abend hier. Wir sind jetzt in der Session noch da. Wir sind morgen den ganzen Tag da. Genau. Wenn also Fragen zur Implementierung, zu den Themen oder sonst irgendwas kommen, einfach auf uns zukommen. Damit danke fürs Zuhören.